Herzlich willkommen zurück zum Wolf on Tour Podcast. Heute wieder mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Hi Patrick, schön dich zu sehen.
Hallo zusammen, ebenso.
Und heute sprechen wir über das Thema Eisbaden und diskutieren da ein bisschen drüber. Also du hast die wissenschaftliche Seite vorbereitet. Ich steige, glaube ich, gleich mal ein bisschen so mit meinen Erfahrungen und was ich so Positives erlebt habe und vielleicht auch nicht so Positives. Und dann gucken wir mal, was so die Datenlage dazu sagt. Hast du eigentlich Erfahrung Eisbaden? War das mal bei dir was, was du regelmäßig gemacht hast?
Nee, also nicht privat. Im Rahmen des Studiums, meines Sportwissenschaftsstudiums, haben wir da tatsächlich so einen praxisorientierten Kurs zur Regeneration gehabt, wo wir da vom Dozenten mehr oder weniger verpflichtet wurden, mal in die Eistonne zu hüpfen. Aber ansonsten habe ich da wenig Erfahrung mit.
Ja, also ich habe, vielleicht bevor wir loslegen, abonniert gerne mal, lasst mal ein Like da und all diese Sachen, die wichtig sind, dass ich die sage. Bei mir war es so, dass ich Eisbaden schon eine Fortbildung gemacht habe dazu. Nicht beim Wim Hof selbst, aber beim Daniel Ruppert. Grüße gehen raus. Cooler Typ aus Berlin. Und der hatte vor, das sind mittlerweile bestimmt auch schon wieder 5, 6, 7 Jahre her, hatte er ein Wim Hof Seminar in Stuttgart angeboten und ich bin mit meinem sehr guten Freund Sven dahin und habe das mitgemacht. So, und bei mir war die Hauptintention, dass ich vorher, was kaltes Wasser anging, so ein richtig hartes Weichei war. Also so richtig hart. Also wenn mich im Schwimmbad einer beim Reingehen ins Wasser so nass gespritzt hat, dann wollte ich egal Kinder, Erwachsene, am liebsten direkt wegboxen, so, ne? Weil ich so empfindlich war, gerade so am Rücken, so verschiedene Körperpartien, wo ich wirklich so, sobald ich quasi wirklich einen Tropfen Wasser abgekriegt habe, so im Schwimmbad kalt, irgendwie ekelhaft, ja, so. Und das hat mich gestört. Das hat mich vor allem dann gestört, wo ich Kinder hatte. Und wenn ich dann mit denen irgendwie im Schwimmbad war und ich halt da so weicheilmäßig rummemme, bis ich im Wasser drin bin und ja, irgendwie fand ich nicht sehr männlich mein Verhalten an der Stelle. So. Ohne dass wir hier jetzt Shitstorm kriegen, weil wir so blöde, toxische Männer sind. Also das hat mich selber extrem gestört. Das war so ein bisschen ein Grund, dass ich gesagt habe, ich sehe diese Leute, die eben das machen. Das kam dann gerade so ein bisschen auf, die ersten Wim Hofler. Dann hast du mal irgendwie einen gesehen, der wirklich im Winter so in den zugefrorenen See reingestiegen ist, irgendwelche Russen, irgendwelche Ostblockler irgendwo. Und dann dachte ich so, Alter, du schaffst es nicht mal irgendwie im Schwimmbad abrupt ins Wasser zu gehen, stellst dich an da irgendwie und die steigen einfach in so einen zugefrorenen See. Ne? So, das war für mich so der Grund, dass ich mich damit befassen wollte. Und dann hat eben mein Kumpel Sven gesagt, ah, hier ist so ein Seminar, voll geil, Wim Hof und so. Und der hatte mir dann damals schon erzählt, dass der Wim Hof eben so Weltrekorde aufgestellt hatte, 2 Stunden in Eis und ich weiß nicht was. Und was ich besonders spannend dran fand, wo ich dann angefangen habe, mich ein bisschen reinzulesen, dass der es ja geschafft hat, die haben dem irgendwie eine Sonde zum Verschlucken gegeben, wenn ich es jetzt richtig noch zusammenbringe, ist ein paar Jahre her, dass ich darüber gelesen habe, und haben seine Körperkerntemperatur gemessen. Und die kannst du ja normalerweise nicht willentlich beeinflussen, ne? Und das haben die als Sicherheitsfaktor gemacht, dass wenn er runterkühlt, dass sie sagen können, hey, deine Körperkerntemperatur sinkt jetzt ab. Jetzt müssen wir unterbrechen. Jetzt müssen wir dich rausholen aus dem Eis, ne?
Ja, sehr sinnvoll.
Genau, und dann kamen die an den Punkt und haben ihm gesagt, hey, pass auf, deine Körperkerntemperatur sinkt ab. Und hat er gesagt, gib mir einen Moment und hat die wieder hochgefahren. So besagt es die Sage. Und also da gibt es, das waren, glaube ich, Japaner, die dann eine Studie mit ihm gemacht haben. Das kann man sicher irgendwo nachlesen, vielleicht sogar wirklich auch evidenzmäßig nachlesen. Auf jeden Fall, immer wenn Leute so außergewöhnliches Zeug machen, finde ich das halt spannend und denke mir, okay, der macht was, was alle sagen, es geht nicht und will ich halt irgendwie lernen und ausprobieren. So, was waren meine Erwartungen daran? Also wir waren dann auf diesem Seminar, haben da mitgemacht. Ich bin dann auch eben in so ein Planschbecken richtig mit Eis reingegangen, was damals für mich hardcore war. Ich habe dort diese Atemtechnik von Wim Hof kennengelernt, die sehr, sehr geil ist. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, auch wenn es mit Eisbaden direkt nichts zu tun hat. Die habe ich mir bis heute erhalten. Ich nutze es nicht mehr so konsequent wie damals, aber ist eine sehr, sehr geile Technik, die ich nachher mal versuchen kann zu erläutern. Auf jeden Fall sind wir ins Eiswasser reingegangen. Ich habe das da mitgemacht, ich habe das hingekriegt. War im ersten Moment eine Nahtoderfahrung, sage ich mal. Ja, also es ist wirklich ja Schmerz, also gerade an den Händen, Füßen. Wenn du wirklich in so ein Wasser reingehst, was nahe 0 Grad ist, das ist schon, also das ist für den Körper ja lebensbedrohlich. Und der Körper kann das ja nicht einordnen, dass du das gerade zum Spaß machst und jederzeit raus kannst, sondern er muss ja denken, fuck, wenn wir hier länger drin bleiben, war's das. So, ne? Und das signalisiert dir dein Körper dann halt auch. So. Was habe ich davon erwartet oder was wird suggeriert, was es bringen soll? Da waren Sachen im Raum gestanden wie dein braunes Fett nimmt zu. Ne? Also es gibt ja diese Theorie mit dem braunen Fett, so im Nackenbereich und so weiter. Und dieses braune Fett soll ja irgendwie stoffwechselmäßig, fettverbrennend wirken und so. Ne? Vielleicht kannst du danach auch ein bisschen was zu sagen, wie viel da dran ist. Das war also so ein Punkt, der gesagt wurde, dass dein braunes Fett zunimmt, wenn du das regelmäßig machst. Dann war so ein bisschen natürlich die Theorie da Richtung Energieverbrauch, also dass so ein Eisbad, dieses Wiederaufwärmen des Körpers eben, weiß ich nicht mehr, welche Zahlen damals in den Raum geworfen wurden, ich sage jetzt mal zwischen 500 und 800 Kalorien verbrennen soll. Was war noch so? Dann hatte ich natürlich große Erwartungen Richtung Immunsystem, weil der Wim Hof ja das immer dann auch so darstellt, eben wenn du dann immer kalt duschst und die Eisbäder machst und so, dann bist du quasi bulletproof gegen Erkältungen und sowas. Und ja, einfach so diese Robustheit wieder mehr zu kriegen, also stabiler, gesünder, besseres Immunsystem. Und natürlich, dass du dich dran gewöhnst und immer länger im Wasser bleiben kannst, ne? Also immer länger diese Kälte so tolerieren kannst. Das waren so die Hauptargumente, die ich damals so gelesen hatte und die auch Thema dieses Seminars waren, so wie ich mich erinnere. Das ist jetzt, wie gesagt, bestimmt 6, 7 Jahre. So, was hat sich für mich erfüllt an der Geschichte? Definitiv hatte ich diese Weichei-Geschichte nicht mehr. Also ich habe das dann regelmäßig geübt. Ich fand es ins Eiswasser gehen immer noch zum Kotzen. Ich fand kalt duschen jeden Morgen, was ich sehr, sehr lange durchgezogen habe, immer noch zum Kotzen. Aber ich wurde deutlich resistenter. Also es war bei weitem nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Ich konnte das tolerieren. Ich habe Sommer wie Winter. Wir haben so eine Badestelle in Italien am Haus, ein Stückchen weiter in einem Fluss. Da sind wir im Winter rein. So, also das war dann wirklich so, dass wir das wirklich praktiziert haben. Auch meine Frau, die Kinder teilweise mit und so. Und war sehr, sehr cool. Also ich war deutlich ab oder bin deutlich abgehärteter, was kaltes Wasser angeht. Das juckt mich nicht mehr. Was daran toll war, dieses Erlebnis in der Natur. Also du siehst so einen Fluss irgendwo oder bist wandern in den Bergen. Es kommt so ein Bergsee, der arschkalt ist, der aber geil aussieht. Du gehst schmerzfrei rein und sagst einfach, hey geil, ich gehe da jetzt ein bisschen schwimmen, was für andere Menschen völlig fremd ist. Und das dann dieses Erlebnis in der Natur, diese Verbundenheit und so. Also das waren so die geilen Sachen, die ich erlebt habe durch Eisbaden und die ich auch immer noch super, super stark finde. Was bei mir gar nicht funktioniert hat, ist Thema Immunsystem. Also null. Ich war in der Zeit mindestens genauso viel krank. Jetzt muss man dazu sagen, das hat natürlich multifaktorielle Ursachen. Also es ist ja, wie du auch immer so schön sagst, in der Wissenschaft, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, dass wirklich dieses Eisbaden in der Zeit schuld daran war, dass ich viel krank war, weil ich habe 4 kleine Kinder zu Hause. Die bringen alles mit. Also ich bin eh mehr krank, als ich das von meinem früheren Leben kenne. Und, das wird mal eine andere Folge, glaube ich, in der Zeit war ich immer sehr, sehr gut in Form und habe sehr Wert drauf gelegt, schlank zu sein, was irgendwie ein bisschen wider meiner Natur ist, sage ich mal so. Und ich glaube, dass ich mir auch durch diese ständige Mangelernährung, Kaloriendefizit einfach mein Immunsystem auch krass in den Keller gefahren hatte. So, deshalb will ich das nicht aufs Eisbaden schieben, aber was ich für mich sagen kann, ich wurde durchs Eisbaden nicht gesünder im Sinne von mein Immunsystem ist stärker oder besser. Kann ich für mich ganz klar sagen. Diesen Effekt hat es leider auf mich nicht gehabt, obwohl ich es brutal konsequent durchgezogen habe. Also jeden Tag kalt duschen, nie mehr warm geduscht und wirklich regelmäßig ins Wasser. Also auch im Winter hier im Baggersee, sonntags Eis aufgehackt, reingegangen und so. Ne? Das waren so die Geschichten.
An der Stelle können wir vielleicht schon mal gerade kurz einhaken.
Ja, gerne.
Weil, gerne. Ich meine, du hast das für dich so festgestellt, aber du hast ja auch selbst gesagt, dass der Einfluss auf dein Immunsystem ja multifaktoriell ist. Ja, da gibt's ja ganz viele, also Virenexpositionen von den Kindern beziehungsweise das, was die Kinder dann aus der Kita oder aus dem Kindergarten, der Schule mitbringen. Energiedefizit wegen Diät, sonstige Dinge. Du hast es ja im Grunde genommen gerade schon alles selbst mehr oder weniger beantwortet, warum oder warum das nicht funktionieren kann. Und dann mal kurz so eine wissenschaftliche Perspektive darauf. Wir haben dazu auch eine heterogene Datenlage. Und meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, genau aus dem Grund, weil wenn wir ja wissen, dass das Immunsystem von so vielen Faktoren im Alltag beeinflusst wird, dann ist es auch super schwierig, in einer Studie nachzuweisen, ob eine einzelne Lebensstilmodifikation im Sinne von, ich gehe öfters mal in kaltes Wasser oder ich dusche kalt, ob das jetzt tatsächlich dann das ganze System zum Kippen bringt, beziehungsweise ob das alle anderen Einflussfaktoren aushebeln kann. Und deshalb ist es auch schwer zu erforschen. Und das spiegelt sich eben in so einer ja, heterogenen Studienlage wider, wo man halt eben auch sieht, ja, kaltes Wasser, kalte Dusche oder auch diese Eisbäder oder auch Kryosauna ist ja eine andere Kälteapplikationsform. Die können verschiedene physiologische, biochemische Prozesse akut auslösen. Aber wir sehen halt anhand der vorhandenen Daten noch nicht wirklich mit einer zufriedenstellenden Klarheit, ob das dann langfristig auch zu einer Veränderung vom ganzen System führt. Ja, akut kann man das gut messen, ist auch gut dokumentiert, aber die langfristigen Daten hierzu fehlen noch. Und da, falls du dazu noch was sagen willst, gerne. Ansonsten habe ich da nämlich auch schon direkt eine spannende Untersuchung gefunden, die das so ein bisschen widerspiegelt, was du auch selbst sagst.
Ey, also geh ruhig mal in die Untersuchung jetzt rein. Ich habe dann noch ein paar andere Faktoren, aber die hebe ich mir auf. Alles gut, geh mal rein. Mhm. Weil passt ja dann gerade jetzt zu dem Thema schon mal.
Ja, absolut. Und zwar ging's, also das war interessant, das finde ich sehr sinnvoll, weil in der Studie, das war eine Meta-Analyse auch, ich sage euch kurz, von wo die ist, die heißt Effects of Cold Water Immersion on Health and Wellbeing, systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr, kann ich euch auch gleich sagen, 2025, 29. Januar veröffentlicht, also von Tara Kane und Kollegen, also sehr aktuell. Und die unterscheiden da nämlich zwischen Immunsystem und Krankheit. Also wir haben verschiedene Effekte.
Die haben halt wirklich Immunsystem gemessen quasi, oder? Die haben halt dann Marker gemessen. Okay.
Genau, richtig. Also die haben dann schon gesehen, dass halt gewisse Marker, wie ich eben schon gesagt habe, physiologische und biochemische Marker des Immunsystems akut beeinflusst werden durch so eine Kälteexposition. Die hatten allerdings dann langfristig keine signifikanten Veränderungen vom Immunsystem insgesamt festgestellt. Heißt, wir haben zwar akute Anstiege, die haben aber nicht zwingend dazu geführt, zumindest hier in den vorhandenen Daten, die betrachtet haben, dass diese Marker dauerhaft über Normalniveau dann angestiegen sind. Ja. So, und jetzt kommt der zweite Teil, den ich sehr, sehr spannend finde. Und das hast du auch schon so ein bisschen mit deiner Weichei-Analogie schon dargestellt. Wenn es nämlich um hier als Sickness und Illness bezeichnet, also Krankheit und Unwohlsein, wenn man das so übersetzen möchte. Die haben festgestellt, dass 29% weniger Krankentage gemeldet wurde. Das heißt, die hatten hier das als Sickness Absence bezeichnet, also Abwesenheitstage auf der Arbeit durch Krankheit sind um 29% zurückgegangen. Was erstmal spannend ist. Jetzt kommt aber der Clou, denn die haben dann auch geguckt, was denn.
Die waren einfach tougher, also die waren genauso viel krank, aber haben gesagt, ich gehe mit Schnupfen zur Arbeit. Ja, das ist auch schon, lohnt sich ja schon.
Die haben dann quasi diese self-reported Illness Days heißt es hier in der Studie, also die Tage, wo man sich selbst als krank bezeichnet hätte, dann noch ausgewertet und die waren zwischen den Gruppen absolut identisch. Gab es keine Unterschiede. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt. Das ist vielleicht auch was, was jetzt so früh in dieser Folge schon mal ganz sinnig ist, das anzusprechen. Kälte ist erstmal Stress. Genau wie Training, ja, haben wir auch schon mal in der Folge besprochen. Das ist Stress, physiologischer Stress, psychischer Stress, das weißt du auch, das hast du sehr schön beschrieben, Wolf. Aber genau das ist halt eben der Punkt. Wenn wir unseren Körper oder unseren Gesamtorganismus regelmäßig stressen, dann wird er, wenn wir ihm die Chance dazu geben, sprich wenn wir genug regenerieren und ihm ansonsten eben genug Ruhe, Nährstoffe und so weiter geben, er wird sich anpassen. Und das, was so eine ganz typische Anpassungsreaktion auf jegliche Form von Stress ist, ist halt die Toleranz dagegen wird erstmal größer. So, und das, was wir sehr homogen über die gesamte Studienlage sehen, ist, dass halt eben Kälteexposition zu einer Erhöhung der Stresstoleranz führt. Und das macht nicht nur auf hinsichtlich des Immunsystems oder hinsichtlich der selbst wahrgenommenen Krankheit, wie wir das jetzt eben in der Studie gesehen hatten, Sinn, sondern auch hinsichtlich allgemeiner Gemütslage, Depressionen und so weiter und so fort, wie wir mit Stress umgehen, wie wir uns über den Tag fühlen. Wenn wir regelmäßig unser gesamtes System darauf, darauf prägen eigentlich, dass es sehr gut und schnell mit einem akut einsetzenden Stressor umgehen kann. Und es ist jeder, der mal in kaltes Wasser reingesprungen ist, weiß, dass das ein akuter Stress ist. Ja, dann wird er natürlich auch außerhalb dieses Stresstrainings, dieses Kältetrainings oder der Kälteapplikation sehr gut damit umgehen können.
Ja. Also, wo du es gerade sagst, was ich eben auch als absolut positiv empfunden habe. Ich meine, ich war jetzt also ein super Weichei, was so ins kalte Wasser reingehen angeht. Aber ich war jetzt nie jemand, der super schnell friert. Also, wahrscheinlich, keine Ahnung, ein bisschen Muskelmasse drauf, irgendwie. Also, ich bin das ganze Jahr im T-Shirt. Wer mich kennt, weiß das. Ich habe mal, wenn es mal hochkommt, ein Hoodie an irgendwie. Und so Jacke habe ich super selten. Und das wurde zum Beispiel auch noch krasser. Also mir hat Kälte so im Alltag noch weniger ausgemacht. Das fand ich auch sehr positiv. Und was ja auch so ein Ding ist, wir sprechen ja in Deutschland von einer Erkältung bekommen. Und selbst im Englischen ist ja auch getting a cold, glaube ich, ne? Oder halt wird ja auch Erkältung als cold beschrieben in der Sprache. Und ist ja inhaltlich eigentlich falsch. Nicht nur eigentlich, es ist falsch, ne? Also die Kälte allein macht dich ja nicht krank. So, der Virus oder das Bakterium macht dich krank, ne? Aber was halt schon ist, irgendwie, die Viren überleben besser in der Kälte und so weiter. In verschiedenen Temperaturen gibt es unterschiedliche Intensitäten von Viren, die du abkriegst und so, ne? Also da passiert ja schon ein Unterschied, aber grundsätzlich macht die Kälte, weil dir mal kalt ist oder weil du einen Zug kriegst oder die Klimaanlage und was so der Volksmund so alles sagt, macht dich ja per se eigentlich nicht krank, sondern irgendwie ein Bakterium, Virus. Und dieses Verhältnis dazu wurde bei mir dann noch natürlicher. Also ich habe keine Angst mehr vor Kälte seitdem. Also wenn ich mal irgendwo bin und ich merke, ich friere, dann macht es bei mir im Kopf nicht, oh Gott, ich friere, morgen habe ich bestimmt Halsschmerzen oder so, weißt du? Also das war auch so ein ganz, ganz positiver Effekt von diesem sich anfreunden mit der Kälte, würde ich es mal nennen. Also über diesen Prozess des Eisbaden zu erlernen und zu praktizieren, habe ich so meinen Frieden mit Kälte gemacht. So davor war immer so, kennst du es ja, was so wie wir geprägt sind als Kinder, zieh dich warm genug an und um Gottes Willen und du wirst krank, wenn du deinen Schal nicht und so, ne? Das sitzt ja brutal tief in den Menschen drin. Und ich habe definitiv über diese Eisbaden-Erfahrung bis heute so meinen Frieden mit Kälte gemacht. Also ich habe keine Angst vor Kälte. Ich habe keine Angst, mal verschwitzt nach dem Training bei Minusgraden zum Auto zu laufen. Interessiert mich überhaupt nicht, weil ich halt nicht mehr dieses Bild im Kopf habe. Um Gottes Willen, ich habe irgendwo Feuchtigkeit auf der Haut und jetzt gehe ich ins Kalte und dann sterbe ich so. Ne? Das ist definitiv auch etwas ganz, ganz Positives. Auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich weniger krank war, weil ich habe halt trotzdem Viren abgekriegt und Bakterien abgekriegt. Aber ich verbinde das nicht mit diesem Kalt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, weiß ich. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde nur gern mal kritisch hinterfragen, ob das am Eisbaden liegt oder ob das an den grundsätzlichen Voraussetzungen von deiner Körperkonstitution liegt, dass du das überhaupt tolerieren kannst.
Bestimmt.
Ich würde da gern mal Thema Muskelmasse, Thema gesunder Lebensstil und so jetzt gerade einwerfen, weil was
Thermoregulation angeht. Ich habe dazu gleich eine lustige Geschichte.
Ja, gerne.
Die das eigentlich beschreibt, was du sagst. Also, in der Zeit, wo ich das angefangen habe, dann bin ich ja immer, das ist ja ein bisschen meine Krankheit, manchmal ist positiv, manchmal nicht. Wenn ich Eisbaden gut finde, dann müssen alle in meinem Umfeld auch Eisbaden gut finden. Ne? So. Ich bin ja dann direkt immer Prophet für alles, ja. Also jetzt bin ich ja dann auch demnächst der Steinhebe-Experte und Steinhebe-Botschafter auf jeden Fall. Jedenfalls habe ich meinen lieben Partner Christoph genötigt, das auch zu machen. So, und jetzt kommen wir zum Thema Konstitution. Der Christoph ist ganze Jahr über, würde ich sagen, 6% Körperfett. so extrem lean, ne? Du kennst ihn ja, er ist so ein zäher, leaner Typ, Tennis und macht auch sein Krafttraining und so. Immer geil in Shape, aber extrem dünn. Also dünn ist das falsche Wort, lean trifft, ich weiß nicht, was das deutsche Wort für lean, eher so trocken halt, so trocken, durchtrainiert, wenig trocken, wenig Körperfett, ne? Wenn wir zusammen Eisbaden gemacht haben, der Christoph stirbt. Also der hat, man nennt es, die Profis nennen es Aftertop, also wenn du dann so deine 5, 6, 7, 10 Minuten drin geblieben bist, fängst du mit 3 an, aber wir waren dann schnell so bei 10 Minuten im Eisbad, wobei die da auch sagen, es bringt dann nicht viel mehr, aber wir haben oft so Sachen gemacht und der Christoph ist dann wirklich, der zittert danach, der ist blau, der braucht stundenlang wieder auf seine Temperatur zu kommen und wir hatten einmal so ein Hardcore-Erlebnis, da hatten wir es auch schon ein bisschen her, in Bayern, in 5-Day. Und dann waren dort 3 Jungs, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen, wenn die das hören, die lachen sich tot, die wissen gleich, wen ich meine. Der eine von denen hatte ganz, ganz krass in seinem jungen Leben eine Hüftarthrose auf beiden Seiten wegen einer Dysplasie und hat quasi Hardcore-Eisbaden gemacht, weil er sagt, mit dem Eisbaden kriegt er die Entzündungsprozesse so runter, dass er relativ schmerzfrei sein Zeug machen kann und er will sich noch nicht operieren lassen. Können wir auch vielleicht als Hinweis für spätere Effekte oder Nicht-Effekte nochmal mit einbeziehen in unsere Gedanken. Auf jeden Fall waren die Jungs hardcore drauf und es war Winter. Und die haben gesagt, hey, nach der Ding, wir gehen hier in den Soso-See, geht ja mit. Und wir, ja klar, wir sind Eisbader, stabil, wir machen mit. Ja. Jetzt haben diese Spinner bei Minusgraden 3 Runden gemacht, a 10 Minuten. Und zwischen den 10 Minuten Runden nackt, nass, an diesem See, bei Minusgraden, nachts im Dunkeln, diese Atemtechnik gemacht. Weißt du, wo du so in der tiefen Hocke dich so hin und her bewegst, um dich so ein bisschen aufzuwärmen. Aber du standst halt, also draußen war es kälter als im Wasser. Wir sind bei Runde 2 und Runde 3 hast du gedacht, du gehst in eine warme Badewanne rein. So war der Körper verwirrt von der Kälte dort, gell? Wir haben ein Stück weiter weggeparkt nach den 3 Runden. Ich konnte, meine Füße waren so taub, ich konnte kaum noch zum Auto laufen. Also das war wirklich crazy. Aber die Typen haben das jeden Tag gemacht. Und jetzt kommt's, warum ich die Geschichte erzähle. Der Christoph hat das mitgemacht. Mir ging's schon scheiße. Ich dachte, der Christoph stirbt. Wirklich. Wir saßen in diesem Auto, der saß da, hat sich eingewickelt mit allem. Wir mussten ja noch heimfahren. Ich bin gefahren, da saß auf dem Beifahrersitz. Eingewickelt, Sitzheizung, Vollgas, die Heizung vom Auto, alles was geht. Und der hat gezittert und geschlottert, dass die Zähne geklappert haben, dass ich das gehört habe. Ich muss zugeben, okay. Ich fand es dann sehr lustig, weil mir ging es dann schlagartig besser, weil es ihm noch beschissener ging. Aber ich denke, darauf wolltest du hinaus, dass natürlich die Physiologie deines Körpers, also habe ich ein bisschen Fett. Fett hilft definitiv, dass du dich im Eisbad viel leichter tust, meine Erfahrung. Und natürlich Muskelmasse, weil die Muskelmasse einfach aus meinem Verständnis halt sehr viel Wärme produziert, wenn man so will, ne? Viel Energie verbraucht und dementsprechend Energie verbraucht wahrscheinlich immer irgendwie mit Wärme korreliert irgendwie. Meine Laiensicht jetzt darauf. Definitiv auch ein Riesenunterschied. Wer geht ins Eisbad rein? Also hast du so ein bisschen Speck, bist so ein robuster Typ, ein bisschen Power so irgendwie, dann steckst du das Eisbaden physiologisch zumindest. Also wie sich's anfühlt, muss nicht unbedingt schöner sein, aber du hast, dein Körper reagiert nicht so krass drauf. Also im Sinne von, dass du danach ewig brauchst, wieder warm zu werden und so. Und extremes Zittern und sowas. Siehst du, finde ich, bei den Leuten, die ein bisschen mehr Masse, Fleisch mitbringen, Fett mitbringen, nicht so krass.
Ja, also grundsätzlich mal auf das Thema Körperkerntemperatur zuzugehen. Je dicker die Schicht zwischen deinem Körperkern und dem Äußeren deines Körpers ist, desto länger braucht natürlich auch Kälte, um die Körperkerntemperatur stärker abzusenken. Ja.
Klingt logisch.
Insbesondere wenn du halt eben diese Schicht maßgeblich durch Energie und dann auch Wärme, also energieverbrauchend und wärmeerzeugende Materie hast, nämlich Muskulatur und dann auch ein gesundes Maß an brauner Fettmasse hast, die halt auch in der Thermoregulation eine Rolle spielt. Von daher sind das schon mal ganz grundsätzliche Aspekte der Körperkonstitution, die das so ein bisschen modulieren können. Dann aber natürlich auch gerade Hydrations- und Ernährungszustand. Also hast du volle Speicher, wenn du da reingehst. Weil wenn du da reingehst, ja, dein Körper wird ja durch zum Beispiel unwillkürliche Muskelzuckungen versuchen, Wärme zu produzieren. Das ist das, was jeder als Zittern schon mal an sich selbst halt wahrgenommen hat. Das ist ein Schutzmechanismus vor Unterkühlung. Ja, evolutionär so in uns verankert, was ganz sinnvoll ist. Aber diese Muskelzuckungen funktionieren halt besser, beziehungsweise die Muskulatur kann insgesamt mehr Wärme erzeugen, wenn mehr Energie zur Verfügung steht. Ja? Das ist, kennt man vielleicht, der erste Logisch. Hauptsatz der Thermodynamik, Physikunterricht, 6. Klasse oder so, weiß ich nicht. Energie geht niemals verloren, sondern wechselt nur, ändert nur seine Form. Ja, er wird halt eben durch die Energie, die halt dann in den Energieträgern unseres Muskels steckt, unseres Bluts dahin transportiert wird und so weiter, wird dann in Wärme umgewandelt durch Bewegung. Deshalb zittern wir. Aber auch da ist abhängig davon, wie viel Wärme wir produzieren können, nämlich von der Menge an zur Verfügung stehender Energie, an der Menge der Muskelmasse, die da ist. Und auch da ist einigermaßen logisch erklärbar, dass muskulösere Menschen theoretisch im Kalten besser zurechtkommen als weniger muskulöse Menschen. Der Rest ist dann halt eben Stress- oder Kältetoleranz, wenn man so möchte. Aber weil wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen haben und weil ich die Geschichte, die du erzählt hast, ich verstehe zwar, dass du die lustig findest, aber das kann auch natürlich ganz schnell nach hinten losgehen, muss ich an der Stelle mal den mahnenden Zeigefinger auspacken, ist natürlich halt auch gefährlich, ne? Ich meine, du und Christoph, ihr seid körperlich fit, ihr seid gesund, ihr seid belastbar. Aber für alle, die jetzt vielleicht nicht regelmäßig, sprich mehrfach pro Woche halt eben trainieren und entsprechende Muskulatur besitzen, ansonsten eine gesunde Konstitution haben, bitte aufpassen, weil sowas mit zum Beispiel einem abgeschwächten Immunsystem oder mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonstigen Problemen gesundheitlicher Art natürlich auch mal schnell gefährlich werden kann. Also es soll jetzt kein Aufruf sein, dass jeder da direkt irgendwie in 4 Grad kaltes Wasser reinspringt, am besten Kopf vorwärts, ja, nee, bitte nicht. Wenn man das machen möchte, dann bitte halt natürlich mit einer adäquaten Temperatur anfangen und langsam nach unten arbeiten, also Toleranz aufbauen. Gleiches gilt natürlich für die Dauer, aber insgesamt, ich sag mal, wie du es jetzt vorhin schon gesagt hast, wie es jetzt schon mehrfach thematisiert wurde, wenn man grundsätzlich noch nie Sport getrieben hat, wenn man ein unterdurchschnittliches Maß an Muskulatur aufweist, wenn man vielleicht ohnehin auch schon gesundheitlich angeschlagen ist, dann sollte man erstmal diese Baustellen durch andere Methoden aus der Welt schaffen, Training, gesunde Ernährung, auch durch ärztliche Behandlung, bevor man jetzt versucht, mit einem Eisbad plötzlich unsterblich zu werden. Ja.
Also ich kann das total bestätigen. Als Background-Information, als wir diese Hardcore-Erfahrung gemacht haben, waren wir schon erfahrene Eisbader. Na, also, und trotzdem hat uns das dann völlig überfordert. Und ich gebe dir recht, also auch bei der Fortbildung, die der Daniel damals gegeben hat, der Rupert, war es so, dass er gesagt hat, niemals alleine, gerade in das kalte Wasser, weil sie eben auch wirklich regelmäßig in so Seminaren, wo die Leute das erste Mal dann in dieses sehr kalte Wasser oft reingehen, eben auch, dass die Leute kollabieren und so. Ne? Ja. Und wenn du halt im Wasser ohnmächtig wirst, ist keine so gute Kombi. Also alleine, Wasser, Bewusstlosigkeit, ja, endet wahrscheinlich nicht so geil. Und dementsprechend war das immer auch der Warnhinweis. Ich glaube aber, wenn du dann halt eben das praktizierst eine Zeit lang und du weißt genau, wie dein Körper reagiert und das ja auch, du gehst ja auch mit einer anderen Mentalität, da komme ich auch gleich zu dem nächsten sehr, sehr positiven Effekt, den ich für mich da so erlebt habe. Ja, wie soll ich sagen, du sagst deinem Körper ja quasi Bescheid, wir machen das jetzt, ne? Also du gewöhnst dich an diesen Prozess und dieses Ich treffe eine bewusste Entscheidung und ich gehe da jetzt rein und so und irgendwann wird es halt viel normaler, so.
Ja.
Eben der nächste wirklich für mich, also der meisten positive Effekt, würde ich sagen, von nachhaltig Eisbaden bis heute ist so dieses, es gibt ja so diese Mental-Coaching-Theorie, keine Ahnung von wem die ist, so dieses Eat the Frog First, also dieses mach erst die unangenehmen Sachen am Tag und dann fallen dir die anderen Sachen leichter, ne? Also so die schwierigste Aufgabe such dir die als erstes aus. Und dieses isst den Frosch als erstes irgendwie, das war für mich dann immer dieses Kaltduschen morgens. Also du wachst auf in deinem wohlig warmen Bett. Es ist vielleicht Winter. Das Hotelzimmer, ich bin ja sehr oft unterwegs, das Hotelzimmer ist vielleicht gar nicht so warm und gar nicht so gemütlich und gar nicht so schön. Dann stehst du auf, dir ist eh schon irgendwie aus dem schönen warmen Bett unbehaglich kalt. Und jetzt stellst du dich freiwillig statt unter die wohlig warme Dusche unter eine arschkalte. So, und das ist etwas, das wird nie normal. Also ich habe das bestimmt 3, 4, 5 Jahre super konsequent durchgezogen, dass ich nie mehr warm geduscht habe. Und ich fand es trotzdem jeden Morgen schrecklich. Und dann trotzdem diese Entscheidung zu treffen, ich finde es schrecklich, ich habe keinen Bock drauf, ich würde viel lieber warm duschen, dann zu sagen, nein, jetzt gehen wir unter die kalte Dusche, weil wir das so entschieden haben. Das macht schon etwas von mentaler Stärke, macht das was mit dir. Also da bin ich ganz fest von überzeugt, aus eigener Erfahrung. Ich glaube, bei vielen anderen Menschen würde es auch gut tun. Und jetzt würde ich behaupten, ich bin eh schon jemand, der sehr, sehr diszipliniert ist, der seine Ziele sehr, sehr straight verfolgt. Aber das mit dem Eisbaden und mit dem Kaltduschen morgens hat mich da nochmal auf ein anderes Level bewegt, würde ich behaupten. Also das war so eine der für mich positiver Effekt, der einen Impact hatte. Mhm. So gar nicht so sehr, also gesundheitlich, nö, besseres Immunsystem, nein, gesünder gefühlt, nein, habe mich vorher auch schon super gesund gefühlt, also kann ich nicht sagen, dass ich durchs Eisbaden leistungsfähiger, irgendwie besser, stärker, sonst was, nein, kann ich nicht sagen, aber mentale Stärke definitiv. Im Winter, du gehst dann dieses Wasserloch, im Winter ist es eine dünne Eisschicht drauf, du ziehst die Klamotten aus, es ist schon arschkalt, bevor du auch nur das Wasser berührst, denkst du, was mache ich hier? Und dann trotzdem reinzugehen, bis zum Hals runter und zu sagen, alle Rezeptoren sollen was abkriegen. Die erste Minute einfach nur Schmerz. Ja, nach einer Minute wird es ungefähr besser. Bei mir zumindest. Das macht mental was mit dir. Also das würde ich für mich auf jeden Fall so sagen, hat einen Vorteil. Wäre für mich jetzt auch ein Grund, es wieder konsequenter zu machen. Was ich nämlich zurzeit mache ich es, aber bei weitem nicht so konsequent wie früher schon.
Ja. Also hinsichtlich Selbstwirksamkeit ist das absolut nachvollziehbar, dass du da sagst, okay, die erste Herausforderung am Tag ist erstmal eine Situation zu durchleben, die ich mich selbst reinbegebe, aber die nicht angenehm ist, um mir selbst nochmal zu beweisen, ich kann das durchstehen, salopp formuliert. Finde ich gut, also ich bin eher die Fraktion auch kalt duschen, nicht Eisbaden, weil mir dann die Temperaturen auch zu niedrig sind und weil die Studienlage da auch sehr dürftig ist, ob das überhaupt noch einen Unterschied macht. Wenn es so viel kälter ist, geht eigentlich eher um die Kälte, den Kältereiz per se, soweit ich jetzt zumindest die Studienlage überblicken kann. Also
da ganz kurz, da muss ich auch die Wim Hofler in Schutz nehmen. Die propagieren weder, dass du ins extrem Kalte musst, also die sagen irgendwie, da gibt es auch eine Zahl, also kalt duschen reicht definitiv, also die sagen nicht kälter ist gleich besser und auch mit der Kälteexpression von der Zeit her sagen die nicht, also nur weil der Wim Hof selber einen Weltrekord macht irgendwie, um halt zu beweisen, dass er der Barbo ist, propagieren tun sie relativ kurze Zeiten und die sagen auch, alles drüber, kein Effekt, so kannst du machen für dein Ego, aber brauchst du nicht, ne? Also da decken die sich total mit dem, was du gerade sagst.
Ja. Ja, also das, was ich jetzt so an Daten gesehen habe im Vorfeld dieser Folge, besagt genau das. Es gibt dann in Einzelfällen vielleicht von der Kryo-Sauna, also lokal angewendete, superkalte Anwendung, so bis minus, weiß ich nicht wie viel Grad. Bei Arthritis zum Beispiel macht man sowas, glaube ich, auch ab und an in der Therapie. Aber ansonsten, wenn es jetzt um die Effekte geht, wo wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen haben, da macht es wenig bis keinen Unterschied, ob ich jetzt 3 Minuten oder 1 Minute da drin bin oder ob es dann 10 werden und ob das Wasser jetzt dann 15 Grad oder ob es 5 hat. So die meisten Protokolle empfehlen auch tatsächlich eine Wassertemperatur zwischen 10 und 15 Grad, je nachdem, wie gut man schon an diese Kälteexposition dann akklimatisiert ist oder gewohnt ist.
Mhm.
Ja, genau. Und mir war es nur wichtig, halt eben einmal diese Sicherheitsaspekt auch aufzugreifen.
Ja, 100 Pro.
Weil klar, man, wenn man daran gewohnt ist, kann man sich natürlich auch mal im Winter einen Spaß draus machen, in einen zugefrorenen Baggersee dann irgendwie reinzugehen. Aber bitte nie alleine und auch bitte natürlich nur, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Ansonsten ist das ganz schnell auch ganz gefährlich. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist im Grunde eine Rückblende auf das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Kälte als Stressor. Du hast es jetzt mehrfach durch verschiedene Geschichten auch bestätigt, dass das am Ende nichts anderes ist als Training. Ja, es ist Training. Deshalb sollte man, wenn man das anfangen möchte, und das ist ja jedem freigestellt, es gibt natürlich auch ein paar positive Effekte von dem Ganzen, das haben wir auch gesagt, würde ich jedem empfehlen, das Ganze anzugehen, als ob man zum Beispiel mit einem Krafttraining beginnt. Man ist ja am Anfang, wenn man eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft eingeht, geht man ja auch nicht direkt zum Langhantelständer, belädt die mit 200 Kilo und versucht damit Kreuzheben zu machen. Macht natürlich auch keinen Sinn. Und genauso muss man eigentlich das Ganze mit dem Eisbaden betrachten. Also das 200 Kilo Kreuzhebe-Äquivalent des Eisbadens wäre, wenn ich jetzt direkt irgendwie für 30 Minuten in minus 4 Grad kaltes Wasser reinspringe, obwohl ich noch nie eine Kälteexposition in der Art und Weise erfahren habe. Und noch wichtiger, bitte niemals alleine, wenn man so in öffentliches Gewässer geht oder selbst wenn man zu Hause ist und irgendwie eine neue Temperaturstufe ausprobiert, bitte immer jemanden in der Nähe haben, der da notfalls noch ein Auge drauf hat.
Das sagen sie wirklich alle, nicht alleine, ja. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich wäre nie alleine in einen zugefrorenen See gegangen, aber das ist ja...
Das kann ich mir aber nicht vorstellen,
Wolf. Da habe ich das aber schon ein bisschen gemacht. Was übrigens noch so eine Theorie war, die für mich logisch klang, aber natürlich nicht alles, was logisch klingt, muss dann am Ende auch so sein. Aber was die auch so als positiven Effekt beschrieben haben, dass ja der Körper anfängt, und das spürst du richtig, dass er quasi aus den Extremitäten das Blut rausholt, ne, als Selbstschutz. Also klar in den Händen, das kennen wir alle, winterkalte Hände, aus den Füßen, so Beine weniger, Arme weniger, und das Blut mehr in die Körpermitte holt, also ins Zentrum sozusagen, versucht dort warm zu halten. Und dann haben die gesagt, dass halt dann da viel mehr Reinigung durch die Nieren und so passiert. Also weil das quasi so zentralisiert wird, dass du dann quasi halt so, ja, einen positiven Effekt wie so eine Art Blutwäsche kriegen würdest. Keine Ahnung, ob das physiologisch, wissenschaftlich in irgendeiner Form einen Sinn hat. Aber das war so auch eine der Argumentationen. Was ich da für mich gemerkt habe, dass das halt der Körper, wie das Thema Training, immer schneller kann. Also ich habe dann gemerkt, wenn ich ins Eiswasser gehe, dass dieser Prozess bei mir sehr schnell abläuft. Und wenn ich wieder rausgehe aus der Kälte, die Wärme sehr schnell zurückkommt. So, also da hatte ich auch wie so einen Trainingseffekt, dass der Körper halt dieses Blut zentrieren, Wärme zentrieren und wieder in die Peripherie rauslassen, dass dieser Prozess bei mir schneller ging. Weißt du, wie ich meine? Also den Trainingseffekt hatte ich. Ob das jetzt wirklich einen Vorteil hat auf irgendwelche reinigenden Wirkungen durch unsere Nieren, Leber, sonst was, das kann ich nicht sagen. Aber das war teilweise, glaube ich, auch Teil der Argumentation bei dieser Schulung.
Ja, also da an der Stelle wäre ich sehr skeptisch. Ich habe da jetzt keine Daten zu gelesen. Ich kann das jetzt weder bestätigen, noch kann ich es irgendwie widerlegen. An der Stelle muss ich das klar sagen. Aber ich halte das jetzt erstmal für weniger wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Genau. Nicht ausgeschlossen, aber ich habe natürlich auch im Vorfeld jetzt nichts dazu recherchiert. Es ist ein sehr spezifisches Anwendungsgebiet. Ob da jetzt irgendwie eine Form von Blutwäsche durch Zentralisierung von Blutmassen stattfindet, erscheint mir jetzt aufgrund physiologischer Grundlagen oder Grundlagenwissens irgendwie nicht ganz logisch oder nicht selbst erklären zumindest. Müsste ich selbst einen Deep Dive machen, ja?
Also was ich teilweise hatte, so gefühlt, dass man danach auf Toilette muss. Also dass quasi schon irgendwie Flüssigkeitsausscheidung gefühlt ein bisschen beschleunigt wird, aber
das hat aber einen anderen Hintergrund, den ich sogar erklären kann.
Ja.
Wenn du eine gefüllte Blase hast, dann befindet sich in dieser Blase ja Flüssigkeit, also in dem Sinne Urin, und alles, was in deinem Körper drin ist, sollte natürlich auch entsprechend eine gewisse Temperatur haben, weil es sich sonst entweder auskühlt oder erhitzt. Ja.
Dann erleichtert sich der Körper quasi um das.
Genau, richtig. Also der Körper versucht einfach bei Kälte auch überschüssig Wasser loszuwerden, weil das Wasser natürlich auch auf Körpertemperatur gehalten werden muss, weshalb der dann eben die Harnfunktion ein bisschen stärker
beschleunigt,
aktiviert wird.
Schon ein cleveres Bürschchen, unser Körper, ne?
Das ist die komplexeste Maschine der Welt, ja.
Schon also Wahnsinn, echt, schon brutal.
Sehr, sehr spannend.
Dann muss ich sagen, ein sehr, sehr positiver Effekt für mich, für mein Leben, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit dem Trainer, der diese Hüftthematik hatte. Der war übrigens vorher irgendwie Fallschirmjäger und durch diese extremen Aufprallgeschichten, vermutet er zumindest, plus Hüftdysplasie hat er, glaube ich, waren die so geschädigt, aber allgemein kann ich sagen, Schmerzreduktion habe ich krass, krass gemerkt über die Kälteanwendung. Und zwar viel krasser, und das sagen die auch, also lokale Kälteanwendung siehst du ja viel im Sport, auch früher schon so, ne? Irgendwelche Sprinter, die da mit den Beinen reingehen oder so. Aber die haben das ganz klar beschrieben, dass dieses mit dem ganzen Körper reingehen eben einen anderen Hormoncocktail nochmal freisetzt. Was ja auch mir logisch erscheint, weil du hast natürlich brutale Stressreaktionen im Körper, ne? Und jetzt gibt's ja so die negative Seite, da kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen, habe ich schon öfters mal was gelesen, was ja so weit geht, dass die sagen, du hast dann, wenn du regelmäßig Eisbaden machst, so viel Stresshormonausschüttung, dass deine Nebennieren sogar Schaden nehmen können oder so, ne? Was ich aber definitiv positiv empfunden habe, ist die Schmerzreduktion. Also ich erinnere mich zurück, ist jetzt Gott sei Dank auch schon wieder ein paar Jahre her, ich hatte einen relativ heftigen Bandscheibenvorfall im Hals. Den habe ich jetzt natürlich aus Berufswegen nicht riesig an die Glocke gehangen, weil wir dürfen jetzt alle mal ein bisschen schmunzeln und lachen, die jetzt hören. Ja. Weil wenn du als Mr. Five und Mr. Ding, ja, also vielleicht kurz die Story dazu. Ich habe türkisch Get-Up geübt mit einer 32er Kettlebell, was ganz gut und geschmeidig ging. Und die next schwerere, die ich habe, ist 48. Und dann habe ich es für eine voll tolle Idee gehalten, das mit 48 Kilo zu probieren. Und irgendwie mit Blick nach oben und so, hat auch so halbwegs funktioniert gehabt, muss ich mir da einen Bandscheibenvorfall zugezogen haben, den ich erstmal gar nicht wahrgenommen habe. Und dann später Trizeps weitestgehend gelähmt, Brustmuskel links weitestgehend gelähmt, drei Finger taub, also so typisch C6, C7. Mhm. Und einen fiesen Schmerz unterm Schulterblatt so an der Wirbelsäule entlang, ne, der so runtergestrahlt hat. Also alles ganz, ganz typisch. Hab das auch selber wieder hinbekommen. Hat dann so ja halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis es weg war. Und tatsächlich in der Akutphase, wo die Schmerzen echt schlimm waren, hat so Ibo und so fast gar nicht geholfen. Beziehungsweise Novalgien, Ibo darf ich eigentlich nicht mehr nehmen wegen der Hirnblutung, das ist ein anderes Thema. Also Novalgien und Co. hat eigentlich gar nicht geholfen und tatsächlich das Einzige, was mich dann stundenweise komplett schmerzfrei gekriegt hat, war Eisbaden. Und das war für mich dann nochmal eine krasse Erfahrung, dass also Schmerzreduktion durch die Kälteinduktion bei mir persönlich jedenfalls krass wirkt. Ich weiß nicht, wie die Datenlage dazu ist, ob es da viel dazu zu sagen gibt so, aber definitiv, das habe ich krass gemerkt.
Das Konzept macht man sich auch zum Beispiel mit anderen Therapieformen zunutze, also auch zum Beispiel was Tänzgeräte machen. Ja. Ist auch ähnlich.
Es ist halt dann eher eine Überlagerung wahrscheinlich. Also weil du die Schmerzrezeptor mit dem Kältereiz wahrscheinlich so krass triggerst. Machen wir mit Vibration ja oft, dass wir Vibration auf Schmerzrezeptoren geben und damit auch Schmerz überschatten können.
Oder das was ist eigentlich viel mehr eine Eigenheit von der Neuroanatomie. Wir haben ja im Gehirn sogenannte Torzellen. Ja, und diese Torzellen, die können im Grunde genommen nur eine gewisse Menge an afferenten Signalen, also an elektrischen Stimuli, elektrische Signale, die aus unserem Körper zum Gehirn zurückkommen, gleichzeitig durchlassen. Und da gibt es sowas, das nennt sich Gate Control Theory, also die Torkontrolle Theorie, wenn man es jetzt mal wortwörtlich übersetzen möchte. Und die sagt halt, wenn jetzt zum Beispiel ein Schmerzreiz alleine dort an dieser Torzelle ankommt, dann geht natürlich auch nur dieser Schmerzreiz durch. Wenn ich jetzt allerdings noch andere elektrische Signale aus der Peripherie erzeuge, Kälte, Druck, sonstige, dann gehen die halt gleichzeitig durch diese Zelle, durch diese Torzelle durch und werden dann natürlich auch gleichzeitig nicht so stark wahrgenommen, weil halt weniger von dem Schmerzsignal zur gleichen Zeit durchkommt. Deshalb hat man auch in der Regel weniger Schmerzen, wenn man zum Beispiel sich mit Fernsehen gucken oder so ablenkt. Ist einfach mehr sensorischer Input, gleich weniger Wahrnehmung vom Einzelreiz. Ist auch ganz interessant, also wieder ganz fantastisch, was der Körper so kann.
Also ich würde auch vermuten, dass das on top dazu, weil für die Erklärung ist zumindest bei mir fast zu lange angehalten hat, die Schmerzreduktion, würde ich schon glauben, dass halt auch Stresshormone, also so, keine Ahnung, dass du halt wahrscheinlich Cortisol ausschüttest wie Sau in diesem, weil es ja eine lebensbedrohliche Situation ist, dass halt dann irgendwie diese Mischung Adrenalin, Cortisol, ich weiß nicht, was alles, was für ein Cocktail da rauskommt, dass halt auch dieser Hormoncocktail, weil das sind ja schon auch Hormone, die Einmal krass, also Cortisol, ja, dieses Entzündungshemmende, ne, was ja bei so einem akuten Bandscheibenvorfall schon wegen der Verletzung eine Rolle spielt. Und Adrenalin halt, du spürst weniger, ne? Also das könnte ich mir schon auch vorstellen. Weil für allein so diese Rezeptorenüberschattung, weil ich hatte da teilweise schon echt stundenlang Linderung. Also bis hin zu halben Tag, vielleicht manchmal sogar einen Tag lang, wo es mir besser ging.
Das kennt man tatsächlich aus anderen Anwendungsfällen. Und ich gebe dir recht, also ich wollte damit gar nicht widersprechen. Nee,
alles gut.
Also die Neurophysiologie, die kennt man da an der Stelle. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es gibt natürlich akute Reaktionen, biochemische und physiologische, durch Kälteapplikationen, die zumindest jetzt beim Schmerz relativ gut erforscht sind. Also man weiß, dass aus der Forschung, dass Kälteapplikation eben sehr positiv auf Schmerz einwirkt, im Sinne einer Reduktion. Und man hat das schon in zig Studien gemessen, dass halt eben der ganze endokrine Cocktail, der da ausgeschüttet wird, also Serotonin, Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, Entschuldigung, dass man da eben krasse Anstiege hat. Und auch diese Neuromodulatoren, wenn man das so bezeichnen möchte, die steuern natürlich auch, wie ich jetzt einzelne Reize wahrnehme oder ob ich mich jetzt eher gut fühle oder schlecht fühle, ob ich jetzt in Achtsamkeitsstellung bin oder nicht. Ja, also alles, was da eben gesteuert wird. Aber ja, auch die Hormone haben da sicherlich irgendwie einen Einfluss.
Sorry.
Ich glaub's nicht, du. Der Herr Görlach sprengt jetzt noch den Podcast hier mittendrin. Sehr gut. Mario, wir waren auf 11 Uhr verabredet. Wie? Wo warst du?
Ja, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber wenn das bei mir nicht im Kalender ist, ist das einfach weg. Die Einladung kam nicht im Kalender.
Ah, aber das muss ich bestätigen. Das ist bei mir auch so. Wenn es nicht im Kalender steht, bei der Menge der Dinge, das kann ich nachvollziehen. Wir sind mittendrin. Alles gut, wir sind mittendrin im Thema Eisbaden schon recht weit. Am besten hörst du einfach ein bisschen zu und dann erzählen wir nachher die Story, wie ich mit dir ins Eiswasser bin, wie begeistert du warst. Das ist doch eine schöne Ergänzung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir waren jetzt gerade mittendrin hier, Mario, beim Thema Schmerzreduktion durch Eisbaden, weil ich da wirklich selber auch krasse Erfahrungen gemacht hatte. Und der Patrick hat es gerade bestätigt, dass das wissenschaftlich durchaus Sinn macht. Kommen wir vielleicht mal zum nächsten, Patrick, was ja wahrscheinlich so das größte Diskussionsthema ist am ganzen Eisbaden. Thema Regeneration und so weiter. Und wo dem Eisbaden viel zugesprochen wird. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich es immer noch gerne nutze im Sinne von Regeneration. Ich muss aber ein bisschen beschreiben. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt wandern gehe. Ne? Und ich gehe jetzt ja auch nicht immer wandern, weil ich die Zeit dazu so nicht habe und bin normal relativ gut trainiert. Aber wenn ich lange große Wanderungen mache, in den Ferien zum Beispiel, auch mal ein paar Tage nacheinander, ist für mich eine super ungewohnte Belastung. Ich trage ja meistens irgendwie noch mindestens ein Kind, Gepäck, whatever. Und dann nutze ich zum Beispiel Eisbaden, weil ich dann gefühlt weniger dieses Muskelkater-Thema und sowas habe. Und da merke ich einen positiven Effekt, wenn ich also jetzt eine lange Wanderung, am Ende der Wanderung suche ich mir irgendeinen Fluss, setz mich da 5 Minuten rein, bis an den Hals hoch, kühl runter, dann fühle ich mich sofort frischer, also wirklich direkt, so gefühlt, ich könnte wieder weiter wandern. Und am nächsten Tag fühle ich mich weniger gerädert. Also ich bin eher bereit, wieder für den nächsten Tag in so eine Belastung reinzugehen. Mhm. Dafür nutze ich es immer noch gerne. Dass ich jetzt so nach dem Krafttraining reingehe und ich weiß, wissenschaftlich ist eh sehr kontrovers diskutiert, das mache ich manchmal auch, aber jetzt nicht so regelmäßig, nicht so explizit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach jedem Training versuche, unbedingt in eine Kälteanwendung irgendwie reinzugehen. Ja, wie ist da so der wissenschaftliche Blick drauf?
So kontrovers ist es im Kontext von Krafttraining eigentlich gar nicht. Da müssen wir direkt von Beginn an unterscheiden. Wenn wir über akute Regeneration reden, dann weiß man eigentlich, dass sowohl die Kraftleistung, also Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauerleistung, aber auch insbesondere eben die Ausdauerleistung, dass die schneller wiederhergestellt ist nach einer anstrengenden Belastung, wenn ich Eis bade. Mhm. Und so ist das ja damals auch, ich glaube, wer war das? War das Christoph Metzel da?
Keine Ahnung.
Doch.
Du bist ja Wissenschaftler, Mäuschen.
Ja, das ist ein Fußballer. Das hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun.
Da habe ich keine Ahnung von. Da kenne ich eher noch einen Wissenschaftler.
Ja.
Darf man den Namen noch nennen?
Also, ich wüsste jetzt nicht, warum, aber jedenfalls war es ein Fußballer war in einer Eistonne und wurde da von der Bild-Zeitung, glaube ich, damals abgelichtet oder von einem anderen Medium. Also da nagelt mich nicht drauf fest. Und damit, da war dann auch plötzlich das mediale Interesse groß und dann wurde das plötzlich irgendwie für alles verwendet. Jeder ist nach allem, was er getan hat, in die Eistonne. Das, was die da getan haben, war aber höchst sinnvoll, weil wenn ich innerhalb kurzer Zeit, also weniger Tage, mehrere hohe Belastungen habe und da doch immer wirklich mein volles Leistungspotenzial abrufen will, dann macht es ja Sinn, sicherzustellen, dass ich vor jeder neuen Belastung wieder voll einsatzfähig bin. Und das kann Eisbaden. Ja, also diese akute Regeneration, dafür ist Eisbaden echt gut.
Mhm.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, weil das wird häufig missverstanden. Regeneration ist nicht gleich Adaptation.
Mhm.
Heißt, jetzt mal nicht Fachsprache übersetzt, die Erholung von einer Belastung ist was anderes, als dass man dem Körper die Möglichkeit gibt, sich an diese Belastung auch anzupassen. Heißt, wir werden in verschiedenen Bereichen unseres Körpers die Anpassungsprozesse an das Training, an die Belastung damit ausschalten. Und da ist dieser hemmende Effekt am größten, wenn es nämlich, ja, wenn man auf Muskelhypertrophie blickt.
Okay. Ja,
also wenn das erklärte Ziel ist, Muskeln zum Wachsen zu bringen und man gibt sich echt Mühe, haben wir auch schon besprochen, man strengt sich an, ja, und geht dann nach dem Training in eine Eistonne, dann ist sehr gut nachgewiesen, dass man da verschiedene Signalkaskaden, die dafür sorgen, dass dann neues Muskelprotein gebildet wird, dass die damit halt sehr stark gehemmt werden können und das dann auch langfristig tatsächlich in einem messbar verringerten Muskelwachstum mündet. So, ja, okay. Daher nochmal, Regeneration ist nicht Adaptation.
Und das ist ja ein bisschen das, wo das Eisbaden jetzt auch so in so eine negative Richtung kam, weil das halt viele, viele thematisiert haben, ne? Mario, waren das bei euch früher? Habt ihr im Ringen damals so, im Ostleistungssport, war das dann Thema, so Eisbäder?
Kälteanwendung? War kein Thema bei uns. Wir waren eher warm Duscher. das ist bei mir auch bis heute so. Die Kälte, das ist jetzt nicht wirklich was für mich. Und ich habe da immer so meine Probleme damit gehabt. Aber das, was der Patrick gerade sagt, das war ja auch Thema jetzt in Sardinien mit dem Dr. Burzler, der Epigenetiker und Genetiker, der sagte auch, was Sie sehen, ist natürliche schnellere Regeneration, die nach dem Ausdauertraining sinnvoll ist, nach dem Krafttraining, sagt er nicht mal am gleichen Tag.
Mhm.
Ja, weil er sagte, 50% gehen Sie schon davon aus, also mindestens 50% verringertes Muskelwachstum würde dann hervorgerufen. Aber er sagt natürlich auch, wie mit allem geht es ja eigentlich darum, dass beschädigte Mitochondrien durch die Kälte irgendwo sichtbar gemacht werden und vom Immunsystem irgendwann attackiert werden, dass man schneller regeneriert, wenn man jetzt mehrere Einheiten hatte, also das an einem Ruhetag macht. Und so wie mit allem glaube ich, dass man, wenn man das so anwendet, wie auch eine Sauna, also wenn ich direkt nur noch Sauna mache, bin ich wahrscheinlich auch nicht arg leistungsfähig. Also ich glaube das auch, dass das nicht jeden Tag sein sollte, aber zur Regeneration eingesetzt wird. Also was wir im Basketball, im Profibasketball, ich war ja auch Gesellschafter bei Ratiopharm-Ulm, die gehen nach jedem Spiel in die Eistonne, oft auch nach dem Training.
Mhm.
Ja, nicht in eine Kältekammer, sondern in eine Eistonne. Ja, die rollen sich aus mit der Blackroll und gehen dann in die Eistonne. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das kann ich tatsächlich nicht urteilen, weil die Datenlage, wie ihr sagt, und deshalb finde ich ja den Podcast auch so interessant, die Datenlage ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Erfahrungswerte sind ja noch nicht so lang. Da gibt es ja die Extremisten, wie heißen die da?
Der Wim Hof. Der Wim Hof ist so der große Guru.
Ja,
geiler Typ übrigens.
Ja.
Der Typ ist geil.
Ja, ich kenne auch so ein paar Verrückte, die haben sich einen Gefrierschrank umgebaut und kullern dann.
Ja, ja.
Ja, und ja, ja. Okay. Was weiß ich, ja. Aber wie jede Art von Extremismus, glaube ich, ist das auch hier zu überdenken, oder, Patrick? Wie siehst du das?
Ja, Extreme sind selten irgendwie sinnvoll. Ich glaube, das kann man so nahezu alle Anwendungsbereiche übertragen.
Ich finde eigentlich die, wenn ich kurz einhaken darf, Patrick, ja, die Einordnung, die du jetzt gerade gemacht hast, die fand ich extrem wertvoll. Also bevor ich Mario gefragt hatte, weil diese Einordnung zu sagen, was er sich Beispiel, jetzt war ich da gerade vor 2 Wochen auf dieser Strongman-Villa und du hast 5 Tage am Stück super schwer trainiert, du hast also du fühlst dich am ersten Tag wie vom Bus angefahren und machst 4 Tage weiter. So, bei sowas macht es brutal Sinn, in ein Eisbad zu gehen am Abend, weil du am nächsten Tag eher wieder was machen kannst, weil du denkst, aber du wirst halt in diesen 4, 5 Tagen keinen tollen Muskelaufbau triggern, aber du kannst eher das Trainingspensum durchstehen. Also so typisch Trainingslager, sage ich jetzt mal. Würde es ja dann total Wettkampf. Sinn machen. Oder Wettkampf, ne? Du hast jetzt mehrere Wettkämpfe, weiß ich, im Kampfsport. Du hast ein Wochenende und wenn du weiterkommst, dann musst du weiterkämpfen als Beispiel. Oder egal jetzt bei welcher Sportart, wo du einfach oder eine Saison einfach beim Fußball, wo du es halt nicht wegregeneriert kriegst, dann macht es total Sinn, dass du halt leistungsfähiger bist. Aber dir wächst halt nicht zwingend mehr Muskeln, ne?
Da wo es auch vielleicht gar nicht dann um Muskelaufbau geht, sondern der vorhandenen Leistung.
Ja. Exakt. Genau. Da würde ich dann an der Stelle gerade nochmal einhaken. Weil ja, wenn man regelmäßig in kurz oder zu kurz aufeinanderfolgenden Zeitpunkten Leistung bringen muss oder möchte, dann macht sowas als Tool echt Sinn. Und an der Stelle auch, es ist eines von vielen sinnvollen Tools. Ja. Wenn wir das gezielt einsetzen, Eisbaden, kann das hinsichtlich Leistung, Leistungsfähigkeit natürlich echt einiges bewirken. Aber jetzt können wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten, mal mit dem Beispiel der Basketballer, was Mario gerade angesprochen hat. Und da ist die einfache Frage, okay, wir haben jetzt besprochen, es hat einen negativen Einfluss auf Muskelwachstum, aber es stellt Schnellkraft, Ausdauer und auch koordinative Leistungsfähigkeit relativ schnell wieder her. Wie wichtig ist denn Muskelaufbau oder der Muskelanpassungsreiz bei einem Basketballer? Sehr niedrig. Spielt an der Stelle, vor allem in der Einheit, in der Regenerationseinheit nach dem Spiel, ja gar keine Rolle.
Mhm.
Die verdienen
ja, wenn nicht gespielt, um einen Muskelwachstumsreiz zu setzen.
Richtig. Und die trainieren auch nicht, um Muskelwachstumsreiz zu setzen. Vor allem nicht in ihrem Primärtraining. Mhm. Das hat dort einfach eine sehr niedrige Priorität. Es mag den einen oder anderen Basketballer geben, der sicherlich von mehr Muskelmasse profitieren würde, weil das sind dann eher die Einzelfälle und die behandelt man dann gesondert. Aber wenn ich jetzt halt eine Sportart habe, die so koordinativ stark beeinflusst ist, ja, wo es um Präzision geht, wo es aber auch um die sogenannte Repeated Sprint Ability geht, also um die Fähigkeit, wiederholt kurze Antritte zu machen, ohne zu ermüden über einen langen Zeitraum. Ja, um koordinativ, kognitiv die Übersicht über das Spiel zu behalten. Dann macht es doch natürlich Sinn, wenn ich durch so ein Eisbad nach der Trainingseinheit, nach dem Spiel sicherstelle, dass ich am nächsten Tag wieder trainieren oder spielen kann, aber halt eben die Dinge, auf die es in dieser Sportart ankommt. Und deshalb wollte ich das mal ein bisschen differenzierter aufdröseln, weil es halt eben wichtig ist, nicht nur was tut man, sondern wofür tut man's. Bei einem Bodybuilder würde ich sagen, bleib da draußen. Geh heim, dusch warm, leg dich in die Badewanne, in eine warme. Das hat sogar noch einigermaßen positive Effekte, aber bleib aus dem kalten Wasser raus. Ja, da hat er nichts von. Aber für alle anderen, kommt drauf an. Wir hatten ja auch schon über Pauschalantworten gesprochen. Ja, auch hier gilt's wieder. Ne? Wenn man merkt, man muss halt wissen, was tut man, wofür tut man's, dann kann man eine Entscheidung treffen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn.
Auf dem Wolf höre ich auf jeden Fall nimmer. Das war's. Ja. Das war's. Direkt nach dem Training hat er mich hier in den Eisbach gezerrt, ja.
Jetzt muss man
mit toten Fischen drücken. Die waren schon erfroren. Fische waren schon erfroren.
Jetzt muss aber die Geschichte schon ganz erzählen, Mario, ja, weil davor hat er mich zum Radfahren gezwungen und der Typ ist geisteskrank beim Fahrradfahren, ja. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Also Der Patrick, also komm, wenn du denkst, er ist jetzt dein Freund, weil er dich zum Radfahren einlädt, ist ein Trick, ja? Das ist eine Falle.
Ich bin gewarnt.
Das ist eine Falle, ja. So, dann sind wir Fahrrad gefahren wie die Geisteskranken. Und danach hat er mich zum Kniebeugentraining gezwungen. Also ich konnte schon kaum noch laufen, weil meine Beine so platt waren. In dem Versuch, hinter Mario hinterher zu fahren, ja, was nicht gelungen ist. Und dann haben wir noch schwer Kniebeugen trainiert. Und danach sind wir dann Eisbaden gegangen. Also bei mir war das einfach nur zum Überleben, weil wahrscheinlich hätte ich am nächsten Tag nicht mehr gehen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und dann hat es mir schon ein bisschen gefallen, dass er ziemlich gelitten hat.
Ja. Also wolltest du ihm eigentlich nur heimzahlen, oder?
Wolltest du ihm nur heimzahlen, ja. Bringen wir es auf den Punkt.
Es waren nicht die Sternstunden meines Lebens. Sag mal super vorsichtig.
Aber ich muss sagen, jetzt, Mario, du warst ja nicht komplett dabei, aber ich muss sagen, so jetzt in Summe, was wird so, ich habe so ein bisschen erzählt, was ich an positiven Effekten hatte, was ich nicht so positiv fand beim Eisbaden. Und für mich in Summe ist schon so, dass ich eigentlich das Positive überwiegend sehe. Also wenn du es jetzt nicht übertreibst, wenn du nicht ständig und andauernd und so, ne, und vielleicht auch nicht, wie ich erzählt hatte, da im Ammersee irgendwie 3 Runden bei Minusgraden a 10 Minuten, sondern wenn du es einfach ein bisschen sinnvoll betreibst, sehe ich schon das Positive. Und was für mich halt immer reinspielt, ich bin ja so ein Verfechter davon, dass wir uns in unserer Gesellschaft brutal von der Natur des Menschen wegbewegt haben. Also wir haben kaum noch Belastung, wir haben uns eine Welt geschaffen, wo ich alles mit dem Smartphone machen kann. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Bedarf mehr, irgendwo große Strecken zurückzulegen, was Schweres zu tragen, all diese Dinge. Und die Kälte kommt ja damit dazu. Also wenn du überlegst, du musst ja gar nicht weit zurückgehen, da konnte kein Mensch sich eine warme Dusche leisten. Kein Mensch konnte die Waschmaschine benutzen. Also wenn ich jetzt in Italien bei meinem Ferienhaus schaue, da gibt es diese Waschhäuser. Da sind die das ganze Jahr raus, Winter wie Sommer, Minusgrade, und haben da im fließenden Wasser von dem Bachlauf irgendwie ihre Wäsche gewaschen und sowas. Das heißt, wir Menschen sind ja auch heute extrem verweichlicht, was diese äußeren Einflüsse und so angeht. Und mir macht es halt immer, oder ich glaube immer, dass wenn wir uns ein bisschen wieder zur Natur zurückbewegen, also diese Robustheit, die unsere Vorfahren hatten, uns wieder so ein bisschen ins Leben reinholen, dass da eben auch ein positiver Effekt da ist. Also Belastung in Form von Training, mal wieder was Schweres bewegen, mal die Treppe nehmen und nicht die Rolltreppe. Und all diese Dinge sind ja Kleinigkeiten, die uns ein bisschen näher an unsere Natur wieder ranbringen. Und hin und wieder mal eine Kälte zu erfahren und nicht immer nur der wohltemperierte Raum, im Sommer die Klimaanlage, im Winter die Heizung, immer warm duschen, das ist ja nicht natürlich. Das ist ja nicht die Natur des Menschen. Und ich glaube schon, wenn du da ein bisschen wieder dir eine gewisse Robustheit antrainierst, das auch dich wieder ein bisschen näher an die Natur ranbringt. Ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber ist halt meine Philosophie an der Stelle.
Wahrscheinlich kommt es an der Schrupperei, das Alpha-Cooling.
Ja, auch das Alpha.
Wo sie nur die Hände reinhalten, oder?
Ja, ich meine, das Alpha-Cooling ist ja, können wir auch kurz drauf eingehen, kennen vielleicht manche, ist halt ein Gerät, was dir die Handflächen runterkühlt und die dann ja minimal die Körperkerntemperatur senken, ähnlich wie bei einem Eisbad, aber du hast nicht diese krasse, schmerzhafte Erfahrung dabei halt. Das ist ein bisschen Eisbaden für Weicheier, sage ich jetzt gemein, ohne das Böse zu meinen. Und die haben ja zum Beispiel, was Schmerzreduktion angeht, bei Patienten auch mega Erfolge. Also das glaube ich auch nicht, dass das alles nur an Haaren herbeigezogen ist, ne? Also gerade so Rheuma-Patienten und so weiter haben ja mega positive Erfahrungen damit, scheinbar. Ich verkaufe das Zeug nicht, kann ich nicht viel zu sagen, aber ich kenne viele, die damit handeln und viele, die das nutzen, und die Erfahrungen sind da scheinbar sehr positiv, ne? Kneipp, das ist ja alles nicht neu, ja. Kneippbäder und all die Sachen, ne? Das sind ja, die sind sogar im Heilmittelkatalog drin.
Ja, vielleicht um hierfür einen Erklärungsansatz zu liefern. Wolf, wenn du nachts im Bett liegst und es ist zu warm, was machst du denn dann als erstes?
Die Decke weg, oder?
Ja, als erstes streckst du mal einen Fuß raus, ne?
Mhm.
Kennt man. Warum macht man das? Auch in uns verankert. Hände, Fußsohlen, also Handinnenflächen, Fußsohlen, Nacken und Kopf sind im Grunde genommen dafür gebaut, sehr gut dafür geeignet, nicht dafür gebaut, aber sehr gut dafür geeignet, um Thermoregulation zu betreiben. Wir können das sehr, sehr gut Hitze loswerden oder Wärme aufnehmen. Und deshalb funktioniert auch dieses Cooling von Füßen, also kalte Fußbäder im Sommer funktioniert blendend, aber natürlich auch irgendwie, wenn man sich die Hand oder die Hände unter kaltem Wasser wäscht, wenn es draußen warm ist, hat auch einen kühlenden Effekt. Mhm. Und ja, man muss nicht immer zwingend den ganzen Körper in die Kälte bewegen. Jeder weiß vielleicht auch aus dem Sommer, wenn man da mal den Kopf unter die Gartendusche gehalten hat, wenn dann kaltes Wasser über den Kopf läuft, ist auch der Rest vom Körper, fühlt sich direkt kühler an.
Ich glaube, 80% der Körperwärme geht durch den Kopf verloren, oder? Im Winter.
Ja.
Deswegen ist eine Mütze eigentlich auch dann irgendwo sinnvoll.
Ja, also ob es 80% sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne keine Daten dazu, aber ist mit Sicherheit viel. Und ja, so funktionieren Mützen, genau. Ist auch spannend. Wo waren wir davor? Holt mich nochmal kurz ab. Wir hatten vorher über
ich hatte einfach Cooling, Füße.
Ja, und ich hatte nur gesagt, dass ich eben so summa summarum für mich immer, also für mich jetzt gerade immer noch so das Positive auf jeden Fall überwiegt,
ja,
sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Also wenn ich jetzt so bei mir selber so diese Robustheit, ich habe vorhin gesagt, Mario, Immunsystem, habe ich überhaupt keine Verbesserung gemerkt. Also null kann ich gar nicht sagen. Aber sonst sind schon viele Aspekte, die ich immer noch sehr positiv finde, wenn man ein bisschen Kälte unempfindlicher wird, würde ich es mal so nennen.
Für dich ist es ja auch einfacher, finde ich jetzt, da Eisbaden zu machen. Bei dir muss es ja einfach nicht so tief sein.
Ja. Nee, das ist auf jeden Fall so. Was ich auch noch einbringen kann an der Stelle, der Andreas Baulig, den kennen ja wahrscheinlich viele, die zuhören, das ist ja hier einer der großen Marketer in der Online-Welt, sehr, sehr erfolgreich. Und der hat irgendwann mal ein Video gepostet, alle, die Eisbaden machen, sind pleite. Ja. Und wenn man jetzt sieht, Mario ist Warmduscher, ich Eisbader und im Vergleich zu Mario bin ich definitiv pleite. Also vielleicht steckt da auch Wahrheit drin, Mario, ja?
Das habe ich jetzt noch nicht gehört, ja.
Also fang bloß nicht an, Mario, ja. Nicht, dass nicht das Fett schmilzt, sondern die Kohle.
Ja, im Vergleich zum Wirt bin ich auch Eisbader.
Ja, siehst du, es gibt immer.
Also es gibt immer noch einen, der wärmer duscht.
Genau. Wo es noch wärmer aus der Dusche rauskommt, ja.
Okay.
Aber Spaß beiseite. Ich würde wirklich so bei allem, was wir so. Also klar, dass der Muskelwachstum sich nicht verbessert, dass vielleicht jetzt nicht Sinn macht, wenn du ins Studio gehst, um athletischer auszusehen, Muskeln aufzubauen, jedes Mal in eine Eistonne zu steigen danach. Das, glaube ich, erschließt sich uns und da ist auch eine gute wissenschaftliche Basis da, dass Sinn macht. Deshalb jetzt aber pauschal zu sagen, Eisbaden ist schlecht, wäre auch Quatsch aus meiner Sicht.
Ja, aber was das ja auch bei Wheels war, ne? Das war auch nicht die Aussage von dem Dr. Burzler. Der hat einfach gesagt, wenn du jetzt 2-3 Tage miteinander trainiert hast, und an deinem Ruhetag dort eisbadest, dann bist du für die nächsten 3 Tage Training einfach wieder fitter. Das sieht er auch so, ja.
Würde ich so untermauern, ja.
Ja, von daher, wenn einer jetzt einen Split macht oder keine Ahnung und an seinen Ruhetagen eisbadet, das ist wahrscheinlich mehr als sinnvoll. Also ich werde das tatsächlich auch probieren. Die Christine hat sich ja so eine Eistonne gekauft.
Stimmt, sie macht es ja sehr konsequent, ne? Die habe ich ja gut infiziert damals.
Und sie hat es witzigerweise immer nach dem Training gemacht, nach dem Krafttraining und hat sich gewundert, warum sich nichts tut.
Okay. Ja. Jetzt muss man auch sagen, dass natürlich Christine auf sehr, sehr hohem Niveau ist für eine Frau, was Muskelmasse angeht, ne? Also ist die Frage, ob sich dann. Es ist halt immer schwierig, so wirklich einzuordnen, ne? Was wäre jetzt gegangen, wenn sie nicht ins Eiswasser gegangen wäre?
Ja, verrückt ist eigentlich, dass sie unheimliche Kraftwerte erzielt hat. So für sie gefühlt das Muskelwachstum ausgeblieben ist.
Aber das Erlebnis hatte ich zum Beispiel auch, als ich halt sehr bewusst auf Kraft trainiert habe, so Kraft-Dreikampf-mäßig, dass ich sehr stark wurde, aber nicht zwingend danach aussah. Und ja, das habe ich jetzt auch wieder, ne, weil vielleicht. Kraft halt wieder eine Fähigkeit ist ja nicht immer unbedingt mit Muskelwachstum gekoppelt, ne?
Und muskuläre Koordination und vielleicht hilft es dafür. Ich weiß es ja auch nicht. Die Erfahrungswerte sind natürlich dort auch relativ dünn.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass du auch öfter trainieren kannst, wenn du halt regelmäßig die Kälte als Regeneration nutzt, ne? Und dann dieses öfter trainieren vielleicht beim Kraftoutput wieder gut ist, aber halt beim Muskelwachstumsoutput nicht so gut. Also ist ja wie immer, was ist meine Zielsetzung, was möchte ich wirklich erreichen und was hilft mir, dieses Ziel bestmöglich zu erreichen? Und da kann bestimmt für manche Kälteanwendungen auf dem Weg eine Rolle spielen. Ne? Allein wenn du zum Beispiel durch Training Gelenkschmerzen kriegst, und wir haben vorhin uns darauf geeinigt, dass diese Schmerzreduktion durch Eisbaden definitiv gegeben ist, Du kannst dann vielleicht öfter wieder ins Training, weil dir die Gelenke weniger wehtun oder so. Keine Ahnung.
Da muss ich kurz einhaken, weil grundsätzlich bin ich der Überzeugung, das ist ja auch eigentlich dein Part, den du immer so kommunizierst. Wenn du vom Training Schmerzen hast, dann sollte man ganz grundsätzlich mal was kritisch hinterfragen, was im Training passiert. Ja, also wenn das jetzt nicht irgendwelche bekannten, bestehenden Ursachen sind, von denen man weiß. Aber wenn das Training selbst Schmerzen auslöst, dann würde ich nicht versuchen, danach in die Eistonne zu gehen, nur damit ich am nächsten Tag nochmal genauso beschissen trainieren kann.
Du, Patrick, jetzt müssen wir halt unterscheiden, was wir den anderen Menschen empfehlen und was Mario und ich mit uns selbst veranstalten.
Ja, okay, aber wir machen das ja für die Menschen raus. Da draußen.
Ja, du machst jetzt einen auch vernünftig, ja, aber es ist auch erst seit 4 Wochen, ja, ich lache mich tot.
Ja, nee, aber wenn wir es jetzt mal draußen als Empfehlung für alle, die da zuhören, jetzt formulieren wollen, wenn ich da Schmerzen habe, dann sollte ich natürlich das nicht versuchen zu kaschieren mit Eisbädern. Ja? Also es gibt immer einen Grund, weshalb ein Training oder eine bestimmte Bewegung dann Schmerzen ausgelöst hat. Dem sollte man auf den Grund gehen. Der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Art Powerlifting-Training mache, was du gerade angedeutet hast, und ich kann dann dadurch öfter trainieren, dann muss man auch da unterscheiden. Man geht ja immer ein Trade-off ein. Es ist immer ein Kompromiss zwischen: Ich habe zwar relativ schnell wieder meine Leistungsfähigkeit erreicht, aber nochmal, dass nur weil du wieder genauso leistungsfähig wie vorher bist, heißt das noch nicht, dass alle induzierten Schäden bereits abgeheilt sind oder dass darüber hinausgehend Anpassungserscheinungen tatsächlich auftreten konnten. Weil wenn wir wissen, dass das Ganze die Signalkaskaden hemmt, die Muskelwachstum initiieren, die Muskelproteinsynthese triggern, dann muss man auch bedenken, diese Muskelproteinsynthese ist ja nicht nur dazu da, eben neue Muskelmasse aufzubauen, sondern auch, um zerstörtes oder beschädigtes Muskelgewebe zu reparieren. Wenn man das Ganze jetzt im Extremfall betrachten würde, wir haben einen sehr großen Schaden im Training angerichtet und kaschieren das immer wieder nur durch Eisbäder, weil hier habe ich keine Schmerzen, dann könnte es aber auch so weit kommen, dass die Anregung der Muskelproteinsynthese vielleicht nicht mehr ausreicht, um langfristig den Reparaturbedarf zu decken. Und so wirtschafte ich mich selbst runter. Und das ist das, wovor ich einfach warnen will. So ein Eisbad, die damit verbundene Schmerzreduktion, die damit verbundene kurzfristige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, einfach dazu zu verwenden, dass man nicht sinnvoll trainieren kann. Ja, also es geht immer erstmal drum, ein sinnvolles Training zu machen und das Ganze als eines von vielen Werkzeugen aus seiner Toolbox zu nutzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, wenn ich jetzt gerade irgendwie auf einem Turnier bin und muss an mehreren Tagen hintereinander Leistung bringen, hey, voll gut, bin ich absolut dabei, macht total Sinn. Oder wenn ich in einer Sportart trainiere, Basketball oder andere amerikanische Sportarten, wo es auch teilweise wirklich 5-6 Mal die Woche trainiert und gespielt wird, wo es aber halt nicht drauf ankommt, ob ich jetzt Muskeln aufbaue. Na klar, dann macht's, ja, dann seid ihr wieder agil, ihr seid wieder ausdauerleistungsfähig, ihr seid wieder koordinativ-kognitiv leistungsfähig. Also das, wo es in Präzisionssportarten, wo ich jetzt zum Beispiel auch Basketball mal mit dazu zählen würde, das ist ja ein relativ kleines Ziel, wo es halt drauf ankommt. Aber wenn es jetzt wirklich um Thema Bodybuilding geht oder Powerlifting, dort, wo Anpassungsprozesse und Reparaturprozesse der Muskulatur eine wesentliche Rolle einnehmen, da würde ich dort tatsächlich eher sogar komplett Abstand von Ganzkörper-Eisbädern nehmen. Und vielleicht noch zur Studienlage, weil wir haben jetzt nur über Hypertrophie gesprochen. Man ist über viele Jahre auch davon ausgegangen, dass die Maximalkraftleistung davon negativ beeinflusst wird. Das hat aber so ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass man häufig auch, ich sag mal, Intermediate Athletes dann getestet hat oder untersucht hat, also noch nicht sehr weit fortgeschrittene Athleten, weil bei denen ein großer Teil der Kraftzuwächse ja durch Neubildung von kontraktilem Gewebe, sprich von Muskelaufbau, kommen. Hemme ich also den Muskelaufbau, hemme ich auch vergleichbarerweise die Kraftsteigerung. Wenn ich jetzt allerdings fortgeschrittenere Athleten nehme, wo die Kraftsteigerung maßgeblich halt eben durch nicht maßgeblich, aber in geringerem Maße von neu gebildeter Muskulatur dann abhängig ist, sondern von einer Verbesserung von Bewegungstechnik, Bewegungseffizienz und so weiter, dann macht es auch dort vielleicht mehr Sinn, beziehungsweise es macht weniger Effekte kaputt. Und das sehen wir jetzt aktuell auch in der Studienlage. Die aktuellste Meta-Analyse, die ich dazu jetzt gesehen hatte, hat dann tatsächlich als Schlussfolgerung auch gehabt, wenn wir, sagen wir mal, eine moderate Ganzkörperkälteapplikation haben, dann hat es langfristig gesehen auch einen zu vernachlässigenden Effekt auf die Maximalkraftsteigerung.
Mhm. Ja, aber klar, auch keinen positiven.
Nee, auch keinen positiven.
Ja.
Man ist schneller wieder leistungsfähig, aber nochmal, da reden wir jetzt gerade über Regeneration. Schnell wieder leistungsfähig sein ist Regeneration. Langfristig seine Leistung dadurch zu steigern, wäre Adaptation, Anpassung. Und das sind unterschiedliche Dinge und das muss man auch unterschiedlich behandeln.
Hast du denn Datenlage was gefunden zu dieser braunen Fettthematik?
Ja. Und zwar, es ist eine Arbeit aus 2022, auch wieder eine Meta-Analyse. Also ich versuche immer hier Meta-Analysen abzudecken, weil die den höchsten Evidenzgrad haben, wenn sie gut gemacht sind, logischerweise. Heißt Effect of Acute Cold Exposure on Energy Metabolism and Activity of Brown Adipose Tissue in Humans. Also es geht halt genau darum, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also der Effekt von akuter Kälteapplikation auf den Metabolismus, auf den Energiestoffwechsel und die Aktivität von braunem Fettgewebe in Menschen. Ich kürze das ab. Als Conclusion, also als Schlussfolgerung dieser Untersuchung, haben die formuliert, dass akute Kälteapplikation die den Energieverbrauch und die Aktivität von braunem Fettgewebe erhöhen kann.
Ah ja, tatsächlich.
Ja.
Also das ist nicht nur Marketing, sondern das passiert tatsächlich, dass sich da was verändert, wenn ich regelmäßig was dran trainiere.
Also wie wir jetzt an dem Beispiel von Training und Anwendung von Kälteapplikationen in und nach Training oder zwischen Wettkämpfen jetzt besprochen haben, das Ganze ist halt hochspezifisch. Ja. Und es gibt so viele Wirkungsbereiche, wo Kälteapplikation auch positive Effekte haben kann oder auch negative Effekte haben kann, dass das unmöglich ist, dass das jetzt in so einer Podcast-Folge besprochen werden kann. Aber auf die Dinge besprochen, die jetzt auch sehr populär sind, die haben wir, glaube ich, alle ganz gut abgedeckt, würde ich schon sagen, dass wenn es richtig angewendet wird, wie bei allem, Kälteapplikation ein sehr mächtiges Tool sein kann, um einem das Leben zu erleichtern.
Wenn es auch ein natürliches Tool ist, wahrscheinlich immer noch besser, als wenn du nur noch mit Ibuprofen zum Training gehst. Ja, nee, das ist doch manche Verrückte dort im Freizeitsport komischerweise mehr als im Leistungssport machen. Ja.
Ja.
Bei dem Leistungssport würde der vernünftige Trainer dann wahrscheinlich eher sagen, du, sorry, aber die Verrückten im Freizeitsport, die sich mehr oder weniger täglich im Wettkampfmodus befinden und ja, für die ist es vielleicht doch auch sinnvoll, damit sie zumindest überhaupt regenerieren. Aber ich denke, insgesamt sollte man vernünftig trainieren und vernünftig essen. Und braunes Fett baust du wahrscheinlich auch nicht ab, wenn du dich überkalorisch ernährst und in die Eistonne setzt. Ja, so, da solltest du vielleicht auch bedenken, dass diese Binsenwahrheiten die nicht ganz wahr sind, nicht ganz falsch sind, dass man die im Zaumen hält und nicht noch mit berufenem Mund unterstützt, dass das was Sinnvolles ist. Ja, ich denke es auch, man muss sich mit seinem Körper befassen und eine Periodisierung machen, auch eine Wettkampfperiodisierung. Richtig gute Leute machen ja manchmal nur einen einzigen Wettkampf im Jahr, manche auch zwei. Aber wenn ich jetzt Fußballer sehe, die eine unheimliche Saison haben und dann sieht man ja auch, wie die am Ende der Saison einbrechen, auf einmal ihre Leistung nicht mehr bringen können. Wenn es dann ums Geld geht, wenn es ums Business geht, dann missbraucht man natürlich auch öfter mal seinen Körper, um damit Geld zu verdienen oder Leistung abzurufen. Aber wir sollten hier natürlich auch die Botschaft senden, dass das im Freizeitbereich oder auch im Alterssport, wie jetzt hier bei mir, im Alterstraining, sicherlich nicht so sinnvoll ist. Und wie der Wolf schon sagt, als ich 40 war, dann habe ich natürlich auch jede Möglichkeit genutzt, irgendwo im Wettkampf zu sein. Ja, da musste nur einer irgendwas sagen, da war man schon im Wettkampfmodus. Und beim Wolf ist halt noch heute so. Aber es ist natürlich auch seiner.
Ist auch schon besser geworden.
Deiner Jugend geschuldet. Und also Jugend
Wollte
Ja.
gerade sagen, ja, sehr,
Ja,
sehr
und mehr.
jugendlich.
Ja, wenn jetzt jeder zweite 100 wird, dann bist du eher noch jugendlich. Aber
Stimmt.
na gut. Ich denke, wir sollten als sinnvolle Ergänzung immer sagen, dass ein vernünftiges Herz-Kreislauf-Training, ein vernünftiges Krafttraining, eine Regeneration, ob das nun Sauna oder Eisbaden ist oder was auch immer, sicherlich zur Gesundung des Organismus beitragen und zur gesunden Erhaltung vielleicht auch des Organismus beitragen. Und alles ein bisschen, ja, also alles in Maßen, nach Regeln und mäßig, wie man so schön sagt, zu regelmäßig.
Ja,
Ja, der
man
Wolf
kann
lernt das
sich.
auch noch, also der ist jetzt nicht so, dass der total stur ist. Er hat schon auch eine flache
Ja,
Lernkurve.
es dauert ein bisschen länger.
Flache Lernkurve.
Es dauert ein
Das
bisschen
finde ich
länger bei mir.
großartig.
Dauert ein bisschen länger bei mir. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt im Laufe des Podcasts eher wieder Lust bekommen, es ein bisschen konsequenter zu machen. Mal schauen, wie es den Leuten geht, die zuhören. Schreibt gerne mal rein, ob ihr das nutzt für euch, ob ihr das irgendwie jetzt in Zukunft mal ausprobieren wollt. Ich kann nur noch mal empfehlen, Daniel Ruppert. Vielleicht verlinke ich ihn unten irgendwie, sein Insta oder so. Ist ein guter Coach, der da die Wim Hof Sachen macht, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Ich fände es aber jetzt auch fast zu lange, würde ich eher noch mal tatsächlich ein eigenes Thema aufmachen, für einen späteren Podcast. Diese Atemtechnik, die ich damals noch gelernt habe von Wim Hof, die ist echt auch sehr, sehr spannend. Da können wir vielleicht auch mal du im Vorfeld ein bisschen recherchieren, weil so Atemtechniken finde ich auch extrem interessant. Also auch was so nicht Schmerz, sondern Stressreduktion, besserer Schlaf, Regeneration und so. Können wir aber mal eine eigene Folge zu machen. Ich glaube, die Atemtechnik hatten wir nicht gemacht, Mario, ne? Hatte ich dir nicht gezeigt.
Na, da ist witzigerweise ein Studienkollege von Christine, der hat sich darauf spezialisiert. Den können wir auch
Naja.
gerne mal einladen, wenn ihr mal Lust
Gerne.
habt. Also das ist wirklich ein Guru mittlerweile, den reißen die Leute hinterher. Der gibt Seminare, hat mehr oder weniger seinen Job alles an den Nagel gehangen und hat sich auf das Thema konzentriert und hat wahnsinnige
Ich habe
Erfolge
da
damit.
auch wirklich krasse Sachen erlebt
Ich habe das immer ein
und
bisschen gelächelt, ja, habe ich ja gesagt, Mann, Mann, Mann. Aber es scheint irgendwo was dran zu sein an
ja,
dieser ganzen
jetzt
Atemgeschichte.
extrem spannende Sachen und auch in der Historie der Menschheit. Ich habe da mal verschiedenste Sachen dann auch, wo ich mich mit befasst habe, gelesen, dass zum Beispiel Legionäre im Römischen Reich und so mit Zuge, irgendwie verschlossenem Mund, zugebunden irgendwie Riesenstrecken gerannt haben, dass sie nur durch die Nase atmen können. Also da gibt es spannendste Sachen. Heute gibt es ja viele, die sich in der Nacht die den Mund zukleben und. Also lasst uns da mal ein extra Thema machen. Das sprengt den Rahmen. Ich fand das aber extrem spannend, was ich ja gelernt habe. Und beim Wim Hof ist eben so, du gehst in so einen extremen Sauerstoffüberschuss und hältst dann die Luft an und gehst in eine krasse Sauerstoffschuld im Körper. Und das ist wieder so Thema Autophagie, Zelle, ne? Zellen, die nicht so ganz fit sind, die können damit nicht umgehen und all diese Dinge. Aber lasst uns da mal ein extra Thema zu machen. Ich
Das
glaube,
ist ja
Eisbaden.
praktisch, das ist ja der
Ja?
Hintergrund von dem IHHT.
Ja, genau. Gibt es ja
Ja,
viele
da.
Konzepte in die Richtung, ja? Also bleibt gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden da dann demnächst auch mal ein Thema zu machen. Aber ich glaube, Eisbaden haben wir von allen Seiten so beleuchtet. Persönliche Erfahrung, wissenschaftliche Aspekte. Mario kam auch noch mit dazu. Weiß nicht, was der beigetragen hat, aber er ist halt da. Mobbing, Hobbit-Mobbing zwischendurch. Wir
Aber
freuen uns
ja,
wieder
weißt du,
auf
das ist
nächste Woche mit
ja,
euch.
das ist ja, man muss nicht immer was beitragen, ja. Aber ich habe ja zumindest so ein bisschen zur Belustigung beigetragen, ja,
Ja,
dass du
finde ich
dich
auch.
lustig machen kannst.
Sehr wichtig.
Absolut richtig.
Fühle mich schon auch leicht gemobbt.
Ich hoffe doch. Patrick, du wolltest doch was Sinnvolles sagen, bitte.
Ja, bevor das ungesagt bleibt in diesem Podcast, weil wir reden hier die ganze Zeit über Regeneration und ich wollte es an der Stelle nicht ungesagt lassen, dass die Regeneration halt nicht mit solchen Tools wie Eisbaden oder Black Roll oder sonst was am Ende, so wie man so schön sagt, den Karren aus dem Dreck zieht. Ja, also die Grundlage von Regeneration ist und bleibt ausreichend Schlaf als allerwichtigstes, dann ausreichende Nährstoffe und Hydration, also Hydrationsversorgung, Wasserversorgung. Esst gut, trinkt ausreichend und bewegt euch. Nicht Training, bewegen, ja, spazieren gehen, Schritte machen, aktiv sein, nicht belasten, aber wenn man die drei Punkte einhält, Schlaf ist gut, Ernährung und Hydration sind gut und halt eben den dritten Punkt, wenn man die erste, zweiten und dritten zusammenfassen will, das sollte man einfach berücksichtigen.
Ich würde sagen, das Thema Schlaf wäre mal ein geiles Thema für nächste Woche.
Schlaf finde ich ein sehr gutes und wichtiges Thema, ja.
Lass uns mal nächste Woche was zu Schlaf machen. Und für heute, glaube ich, können wir deinen Abschluss so stehen lassen. Danke an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Liked mal schön, schreibt was drunter. Wir freuen uns über ein bisschen Action auf YouTube. Danke euch zwei. Ciao, ciao.
Tschüss.